Immer noch schlug das Meer vor ihm mit kurzen und wuchtigen Stößen an den Strand. Manchmal verschwanden die verworrenen Linien der Schaumkämme aus seiner Fläche, und vor Moses' Augen erhob sich die dunkle Glätte vom Wind kaum gekräuselt, aber von einer unsichtbaren Macht von unten her aufgewühlt. Doch sogleich zerbarst sie in Schaum und Gischt. Plötzlich rüttelte ihn jemand am Arm. Moses wandte sich um, und vor ihm stand ein Junge, der mit lebhafter Gebärde zu ihm sprach. Moses konnte im Brausen der Brandung nicht verstehen, was er wollte. Er sah nur, dass die Angst sein Gesicht verzerrte und dass er etwas zu zeigen versuchte. Moses jedoch blickte nicht auf. Da packte ihn der Knabe am Ärmel und zog ihn gegen das Lager. Er ließ sich führen. Der feuchte Strand löste sich in hohen, trockenen Sand auf. Hier brauste die Brandung nicht mehr so heftig, und Moses bückte sich zu dem Knaben, der immer noch aus Leibeskräften schrie. Sein Gesicht hatte sich vor Anstrengung gerötet. »Das Heer des Königs von Mithraim!« »Wo?« Der Knabe wies mit der Hand auf die Anhöhen, die im Halbkreis über dem Meeresbecken ragten. Moses folgte der Richtung, die ihm die kleine Hand wies. Man konnte jetzt gut sehen, denn die auf der anderen Seite untergehende Sonne drang durch die Staubwolken und beleuchtete hell die felsenstarren Höhen, unter denen sie am nächsten Morgen weiterziehen sollten. Zwischen wirbelnden Sandsäulen bemerkte Moses Pferde in schnellem Lauf und näher rasende, speerbewehrte Streitwagen. Sein geübtes Auge erkannte aus den Feldzeichen und nach der Schildform die Leibtruppe des Pharaos, die leuchtende Stirn Amons benannt.
»Das Heer des Pharaos«, schrie der Knabe, »sie haben uns eingeholt, sie schneiden uns den Weg ab. Aaron bittet dich, rasch zu kommen.«
Eilends lief Moses durch den tiefen Sand zum Lager. Eine kleine Düne verdeckte es. Als er auf der Höhe stand, bemerkte er, dass die Leute ihre Feuer und Zelte verlassen hatten und sich zu einem dichten Haufen geschart hatten. Die Gesichter der Männer waren den Anhöhen zugewandt. Ihre erhobenen Hände wiesen auf die in der Ferne heranbrausenden Streitwagen der Ägypter. Die Frauen duckten sich hinter die Männer. In Moses' Stirn grub sich eine tiefe Furche. Zorn loderte in ihm hoch. Eilig lief er dem Volke entgegen und stieß seinen Stab kräftig in den Sand. Schon hatten sie ihn bemerkt. Sie wandten sich ihm zu und riefen erregt durcheinander: »Moses, Moses, das Heer von Mithraim! Sie holen uns ein, sie jagen uns zurück, sie werden uns töten, sie werden an uns Rache nehmen für ihre Kinder, für unseren Auszug!« Als Moses zu ihnen trat, wurden sie still. Zitternd sahen sie ihm auf den Mund. Sie warteten auf ein Wort. Er schaute sich nach Aaron um, konnte ihn aber nirgends erspähen. Er zog die Luft ein und rief: »Zu den Waffen, zu den Waffen!« Kaum hatte er dies befohlen, traten die Leute wie weggestoßen von ihm zurück. Die entfernter Stehenden hatten ihn nicht verstanden. Wirre Fragen erhoben sich.
»Was sagt er? Was meint er?« »Zu den Waffen! In den Kampf!«
befahl er noch einmal. Keiner wiederholte seinen Ruf. Keiner der Männer schickte sich an, seinen Speer zu holen. Stattdessen riefen sie aus der Menge:
»Er ist verrückt! Er will, dass wir gegen die Truppen des Pharaos kämpfen! Er ist von Sinnen!«
Wie eine Woge lief es durch den geängstigten Haufen.
»Wahnsinn, Wahnsinn! Er will gegen die Soldaten kämpfen! Wir können nicht kämpfen! Wahnsinn! Sie werden uns töten! Sie werden unsere Kinder töten!«
Moses war es, als hörte er aus dem Gewirr einen Ruf:
»Auf in den Kampf!«
Doch diese einsame Stimme ging im Lärm unter. Moses sah nur schreckentstellte Gesichter. Er bemerkte die vor Entsetzen starren Augen des Gemaliel, des Führers aus dem Stamme Benjamin. Kaum verstand er seine Frage: »Gibt es noch zu wenig Gräber in Mithraim, dass du uns in die Wüste geführt hast?« Moses spürte seinen Zorn immer heftiger aufsteigen. Mit erhobenen Händen versuchte er, die Lärmenden zum Schweigen zu bringen. Es drängte ihn, sie aufzurütteln. »Ihr seid hier einige hundert Männer mit Speeren bewaffnet. Greift mutig an und der Weg wird euch offen stehen. Bevor der Pharao Verstärkung schickt, sind wir schon weit weg. Greift sie an!« Sie überschrien ihn sogleich. Sie riefen, schluchzten und jammerten. Die Stammesfürsten mischten sich unter die Ziegeleiarbeiter, ebenso erschrocken, ebenso verzweifelt wie diese. Moses war nicht imstande, des Wirrwarrs Herr zu werden. In stummer Wut gegen sich und gegen die anderen ballte er die Fäuste, erhob sie und schüttelte sie kräftig. Mit dieser Gebärde wollte er sie zum Kampfe anfeuern. Sie rief aber nur eine neue Flut des Jammerns hervor. In der einfallenden Dämmerung war das heulende Menschengedränge nur mehr als ein Häuflein Angst. Und Moses rasende Wut verwandelte sich in Abscheu. Warum befahl ihm Jahwe gerade, diese Menschen zu führen? Er hatte verheißen, dass der Pharao sie ziehen lassen würde. Das war auch eingetroffen. Der Pharao hatte nachgegeben, aber nun versperrte er ihnen den Weg. Damit wollte er dem Willen Jahwes trotzen. Musste ihnen der Allmächtige nun nicht beistehen, wenn sie den Pharao angreifen? Sie mussten nur den Mut aufbringen, sie mussten nur kämpfen, kämpfen im Namen Jahwes. Moses drängte es ihnen zu befehlen, ihr Gejammer mit dem Rufe zu den Waffen zu übertönen. Er wusste aber nur zu gut, dass ihn seine Stimme im Stich ließ, dass sie in seinem Munde zerbrach. Erbittert haderte er. Jahwe, warum hast du meinen Mund nicht umgeformt, als du mir auftrugst, dieses elenden Volkes Führer zu sein? So stand er vor ihnen, in Zorn und Verzweiflung, ohnmächtig und stumm. Sie aber hörten nicht auf zu schreien. Warum hast du uns aus Mikraim herausgeführt? Warum hast du uns in die Wüste gebracht? Es wäre besser, dem Pharao zu dienen, als elend umzukommen. Heda! Rief einer, und Moses glaubte, Elisur, den Urenkel Rubens, zu erkennen. »Töten wir ihn! Wenn wir dem Pharao seinen Kopf bringen, wird er uns verzeihen und uns wieder in Mikraim leben lassen.« »Ja, besser einer kommt um als das ganze Volk«, stimmte ein anderer schreiend zu. Doch diese Hetzreden fanden keinen Anklang. Der Pharao war gefürchtet, aber auch Moses nötigte ihnen Achtung ab. Dennoch, die Leute waren sich in ihrer Angst uneinig, was Moses tiefe Enttäuschung bereitete. Er zweifelte bei sich. Sollte ein Mensch den Allmächtigen besiegen? Nein, nein. Denn eine Niederlage, die dem Volke zuteil würde, käme aus seiner eigenen Schwäche, bedeutete eine hundertfache verdiente Niederlage. Plötzlich, wie ein Blitz, schoss ihm der Gedanke durch den Kopf. Konnte der Tod der ägyptischen Erstgeborenen vergebens gewesen sein? Ein sonderbarer Gedanke, und Moses hatte keine Ahnung, woher er ihm kam. Er wusste nur das eine. Gottes Wege sind wunderbar. Er trifft andere und erlöst sein Volk. Er schützt die Seinen und bürdet ihnen Lasten auf. Zweimal hatte er von Abraham das Opfer seines Sohnes gefordert, des Ismael und des Isaak. Und zweimal hatte er darauf verzichtet. Moses wies diese Gedanken, die ihn ablenken, von sich. Und noch einmal rief er, rafft euch auf zu den Waffen. Aber seine Worte gingen in einem unverständlichen Stammeln im ansteigenden Jammer der Menschen unter. Endlich drängte sich jemand aus entfernten Reihen heran. In der einbrechenden Dämmerung erkannte Moses seinen Bruder Aaron, der ihn ängstlich ansprach. Moses, wir sind verloren. Nein, antwortete dieser mit dem letzten Rest seines schwindenden Mutes. »Nein, rufe sie zum Kampf auf. Sie müssen sich stellen.« »Zum Kampf? Was willst du? Was bildest du dir ein? Keiner wird kämpfen. Du bist verrückt.« »Höre auf mich.« Zornig packte Moses den Bruder an der Brust. »Wenn wir losschlagen.« »Moses, das ist heller Wahnsinn. Willst du also umkommen? Siehst du nicht, dass die Truppen des Pharaos uns den Weg verlegen?« »Jetzt werden sie nicht angreifen, das hätte keinen Sinn. Sie haben uns in der Hand. Sie warten den Morgen ab. Bei Tagesanbruch werden sie das Volk zurücktreiben. Wir müssen sogleich angreifen.« »Ich sage dir, niemand wird es tun. Die Leute fürchten sich. Sie haben noch nie gekämpft.« »Wenn sie im Namen Jahwes angreifen, das ist Irrsinn, Moses. Aber es ist deine Schuld. Du hast uns hierher geführt.« Die Leute sagen, ich will nicht wissen, was die Dummköpfe sagen, sie verstehen nichts. Wenn ihr aber tut, was ich befehle, gibt Jahwe den Sieg. Was willst du, Moses? Sie werden nicht kämpfen. Schau sie an, keiner ist kampftüchtig. Nein, nein, geh du lieber und... Wohin soll ich gehen? Geh abseits und bete. Flehe deinen Jahwe an, dass er uns rette ohne Kampf, bitte ihn, opfere ihm, er soll uns retten. Bitte, dass er dich erhöre. Wenn dein Jahwe wirklich der Gott unserer Väter ist, zweifelst du daran?« unterbrach ihn Moses, die Stirne gerunzelt. »Nein, nein, ich zweifle nicht, ich zweifle an gar nichts. Warum sollte ich zweifeln? Ich will nicht zweifeln. Geh abseits, bitte ihn, flehe ihn an, beschwöre ihn. Vielleicht wird er dich erhören. Er hat schon mit dir gesprochen. Er soll dir künden, wie du uns retten kannst. Er wird euch retten, wenn ihr angreift. Du sagst immer das Gleiche, verstehst doch, die Leute fürchten sich. Das Volk hat schon seit Jahrhunderten nicht mehr gekämpft. Nein, geh hin und bete, geh ihn anzuflehen.« »Gut, ich will beten«, sagte endlich Moses. Langsam die Füße im Sande nachschleppend entfernte er sich aus der Menge, die wie ein Bienenschwarm summte. Die Finsternis vertiefte sich. Über die Anhöhen stieg die rote Scheibe des Mondes und zersprühte ihren Glanz durch die Staubwolken. In diesem Schimmer hob sich brausend und wogend, schwarz und drohend die Meeresflut von dem hellen Sande ab. Moses fiel in die Knie und schlug in seinem Kummer mit der Stirn in den Sand. O Herr, Allmächtiger, Allerhöchster, o Jahwe!« Er nannte diesen seinen neuen, schrecklichen, unbegreiflichen Namen. Mehr konnte er nicht sagen. Seine Seele war leer, verdurstet. Kein Gebetswort, keine Beschwörung fand den Weg über seine Lippen. Er wiederholte nur das eine Wort. »Jahwe! Jahwe!« Dies war alles. Hoch oben heulte der Wind, in der Tiefe brauste das Meer. Moses war einer Ohnmacht nahe. Sein Leib, der sich im Gebete neigte, sank immer tiefer zur Erde. Seine Sehnen erlahmten. Noch kämpfte er mit sich, noch versuchte er, seinen sonst so stolzen Nacken zu heben. »Jahwe, Jahwe«, sprach er, mit dem Vorrücken der Mondscheibe, die hinter Staubwolken glänzte, verflog die Zeit. Ein bitteres Gefühl wich nicht von Moses, wenn sie nur kämpfen wollten. Mit einem Male kam es Moses zum Bewusstsein, dass sich etwas um ihn herum veränderte. Er wusste nicht, was es war. Schmerzliches Erschrecken weckte ihn aus dem Gebet. Erst nach einer Weile begriff er, dass sich der Wind, der sie während des Tages auf der Hochebene im Rücken gepeitscht hatte, jetzt mit aller Wucht in das Uferbecken stürzte. Er brannte wie Feuer. Unter seinem wütenden Atem verwandelte sich der Sand zu heißer Asche. Die Lungen konnten keine Luft mehr bekommen, nichts widerstand diesem Wind. Moses wurde zu Boden geschleudert und wie von einer mächtigen Hand niedergehalten. Der Sand brannte ihn im Gesicht, an den Händen. Regungslos drückte sich Moses an die Düne. Über ihm blies der Sturm dunkle Staubpfannen hinweg. Er fiel über das Meer und Moses hörte, wie das Wasser zu brodeln anfing. Die Wellen sprangen hoch und fielen in schweren Wassersäulen auf den Strand wie Fische, die siedendem Wasser entspringen wollen. Eingedrückt von der gewaltigen Faust des Sturmes schien die Meeresfläche nachzugeben, um sich dann desto stärker zu erheben, zu steigen und über die Ufer zu treten. Die Gewalt des Sturmes steigerte sich, die Wellen gischteten brausend heran. »Wird das Meer aus seinen Ufern treten und die Unglücklichen überschwemmen?« dachte Moses. »Dann würden sie samt ihrer Angst, ihrer Feigheit und ihrem Elend untergehen.« Alles verwirrte sich in ein finsteres, von unsichtbaren Mächten beschworenes Chaos. Moses wusste nicht, ging die Welt unter oder bereitete sie sich nur darauf vor. Der Gluthauch des Windes streute heißen Sand wie Kohlenstücke aus einer brennenden Stadt über sein Haupt. So musste einst die Asche in Sodoma und Gomorra über das Tal Mambre gefallen sein, schoss es Moses durch den Sinn. Doch Abraham hatte ruhig schlafen können, denn er hatte bis zuletzt gefeilscht. Vielleicht handelte es sich auch hier um ein Feilschen, um ein hoffnungsloses, trotziges, vielleicht auch verlorenes Feilschen, mutmaßte Moses, zweifelnd mitten im Sturm. Immer noch fiel der heiße Sandregen, bis die vom Sturm durchwühlte Nacht verging. Auf der Erde ausgestreckt, vom Sandsturm nach und nach verschüttet, vom brausenden und wütenden Meer bedroht, seiner Kräfte beraubt, erwartete Moses vergeblich eine Antwort auf sein Rufen. Er fühlte sich unter dem einstürzenden Himmel verzweifelt, verlassen und zugleich allem verbunden. Nicht zum ersten Male überkam ihn dieser eigentümliche Zustand. Ebenso war es ihm damals in No nach dem Tode der Hatschisput ergangen. Alles um ihn brach zusammen, zerbarst den Splitter, entfernte sich von ihm. Die Welt ging unter, er war allein, allein und doch nicht allein. Moses stand die Gewissheit des Überdauerns und das Bewusstsein, dass sein Schicksal mit dem vieler verknüpft war, zur Seite. Jahwe, oh Jahwe, flehte er abermals, und plötzlich formte sich ein Gebet aus seinen einzelnen ausgestoßenen Worten. Er begriff, er musste für jene beten, die er verachtete. Er war mit ihnen verbunden, und für sie bedeutete ein Gebet Leben. Dennoch blieb das Letzte in seiner Kehle wie hingewehter Sand stecken und hieß ihn schweigen. Dann presste er doch mühsam heraus, »O Jahwe, rette sie! O Jahwe, lass sie nicht umkommen!« Es berührte Moses seltsam, dass er es bedachte. Abraham opferte seinen Sohn, er gewann ihn aber zurück. Ihm wurden die Söhne genommen und für sie. Moses ließ nicht zu, dass sich der Ring seiner Gedanken schloss. Er wiederholte dumpf und unablässig seine Bitte, rette sie, so wie du Noe erlaubt hast, der Sintflut zu entkommen, so lass auch sie der Gefahr entrinnen. Plötzlich schnellte er auf, wie einer, der unversehens mit seinen Fingern an eine glühende Kohle stößt. Doch der Wind warf ihn wieder nieder, verstopfte ihm den Mund mit Sand. Er lag da, spuckte, rang nach Atem. Abermals versuchte er aufzustehen, dieses Mal vorsichtig geduckt. Dann kroch er auf allen Vieren ans Ufer hinab. Nach einer Weile merkte er, dass das Wasser ihm Gesicht und Hände netzte. In der Finsternis erhoben sich die Wellen wie Berge und fielen dann wie einstürzende Mauern nieder. Das Meer wallte. Viel mehr konnte Moses nicht sehen. Der Strand, auf dem er stand, war nass. Wasserzungen leckten darüber wie die Greifarme von Meeresungeheuern. Geduckt, die Finger in den feuchten Sand verkrallt, schleppte er sich den Strand entlang, blindlings weiter. Er verhielt und kroch wieder vorwärts, bis er endlich an die Stelle kam, an der ein Felsenriff, er hatte es sich gemerkt, in die Flut vorsprang und darin verschwand. Hier blieb er stehen, klammerte sich an einen Felsblock und bemühte sich zu sehen. Er brauchte die Augen nicht stark anzustrengen. Im trüben Schimmer des Mondes, der durch die Staubwolken drang, sah er, dass ein heller Streifen die dunkle, brodelnde Fläche des Meeres durchschnitt. Moses saß auf dem nassen Sand und fuhr sich über die Stirn. Nein, es war kein Trugbild. So etwas gab es. Ein alter Midianiterhirte hatte es ihm erzählt. Moses vermeinte jetzt noch das Ächzen des Erzählers zu vernehmen. Wenn der große, heiße Wind aufsteht und das Meer auffüllt, aber nur ein wirklich großer Wind, dann teilt sich das Meer. Man kann ihn durchgehen, mittendurch. Laut lachend hatte Moses den Hirten damals unterbrochen. Jethron, das sind Märchen. Keine Märchen, hatte sich der Alte empört. Das sind wahrhaftig keine Märchen. Dort unter dem Wasser liegt eine Schwelle. Sie trennt die Bucht vom Meer. Gewöhnlich ist sie nicht zu sehen. Die Wellen brechen sich nicht auf ihr. Auch Boote können darüber fahren. Wenn aber der wirklich große Wind kommt, fegt er das Wasser von der Schwelle weg. Wenn einer mutig ist, kann er auf dieser Schwelle trockenen Fußes mitten durch das Meer ans andere Ufer gehen. Das wagt aber niemand, niemand, denn keiner weiß, wann sich das Meer wieder schließt. Verstehst du das? Manchmal bleibt die Schwelle lange sichtbar und manchmal nur einen Augenblick. Moses hatte damals diese Behauptung des Bruders seines Schwiegervaters nicht ernst genommen, jetzt aber war sie ihm jäh eingefallen. Er stand auf und sah angestrengt ins Meer. Die Schwelle lag wahrhaftig sichtbar vor ihm. Der Wind hatte das Meer verweht, sein Wasser weit getrieben und hinter der Schwelle einen See gebildet. Man konnte diesen Weg zum anderen Ufer wirklich gehen. Ein schrecklicher Weg. »Wenn einer mutig ist«, hatte Jethron gesagt, »ja, es gehört wirklich viel Mut dazu, zwischen die zwei Wälle brodelnden Wassers hineinzugehen, die sich jeden Augenblick wieder schließen konnten. Um auf dieser Schwelle ans andere Ufer zu gelangen, brauchte einer Zeit.
Wie viel Zeit war erst notwendig, wenn ein ganzes Volk mit Herden und Habe durchgehen wollte? Bei großer Eile müsste es bis zum Morgen dauern. Wird der Wind das Meer so lange zurückhalten?
Keiner weiß, wann das Meer sich wieder schließt,
hatte Jedron gesagt. Was blieb ihnen also anderes übrig, als Vertrauen zu haben? Moses glaubte nun zu verstehen. Zwei Wege standen dem Volk offen. Geduckt, die Hände am Boden, lief er den Strand entlang zurück. Er lief, so rasch er konnte, gegen den Wind ankämpfend, erreichte er die Stelle des Lagers, wo Mensch an Mensch geballt vor Angst stöhnte.
»Aaron, Aaron«,
versuchte er, dem Bruder zu rufen. Keiner begriff, was er wollte, aber seine Stimme ließ die Leute doch aufhorchen. Sie schliefen nicht, sie warteten auf ihn, nur von ihm erhofften sie noch eine Rettung. 100 Leute riefen im Tosen des Windes,
»Aaron, Aaron, komm zu Moses, er ruft dich, er ist da!«
»Hier bin ich!«
Sein Mund legte sich an sein Ohr.
»Was bringst du? Was sagt er? Hilft er uns? Und wie?«
Moses suchte nicht erst nach einer Erklärung. Dazu war keine Zeit.
»Alle mir nach«, befahl er.
Mit heftiger Bewegung der Hand mahnte er zur Eile. Aaron aber verstand ihn nicht. Am Arme des Bruders hängend, schrie er ihm seine Fragen ins Ohr.
»Was willst du? Was sollen wir tun? Wohin sollen wir gehen?«
Moses stieß ihn weg. Er fuchtelte mit den Händen vor dem Gesicht seines Bruders.
»Rasch mir nach«,
vermochte er nur herauszustoßen. Das Ende der Nacht war nicht mehr fern. Der Mond stand noch hoch über dem Kamm der Mulde. Solange sein Glanz die Finsternis ein wenig aufhellte, konnten sie auf die Schwelle gelangen, dachte sich Moses. In der Dämmerung des Morgens konnte sie niemand beobachten. Wenn es Tag wird, ist es zu spät.
»Schnell, befiehl ihnen, sie sollen ziehen.«
»Wohin willst du uns führen?« wiederholte Aaron seine Frage. Angst ergriff ihn. Er packte den Bruder am Arm und legte den Kopf an seine Wange.
»Willst du, dass wir jetzt gegen die Soldaten des Pharaos losschlagen?«
»Schnell!« Moses schüttelte den Bruder wie einen Skorpion von seinem Mantel ab.
»Er ist ebenso feige wie sie alle«, dachte er. »Jahwe wird uns retten!«
Wieder stützte er mit diesem Namen seinen Befehl. Die Gewissheit, dass er es wahrhaft wollte, war schon in Moses gefestigt.
»Rufe sie, schnell, sie sollen ziehen!« »Aber wohin?«
»Frage nicht, du musst mir folgen!« Moses ballte seine Fäuste und hob sie drohend über Aarons Haupt.
»Rufe sie, befehle ihnen! Ich gebiete es dir, hörst du? Jahwe will es so!«
Aaron wollte noch etwas sagen, aber von der Gestalt des Moses ging ein solcher Zorn und eine solche Kraft aus, dass er erschrocken zurückwich. Er verkroch sich in der Finsternis wie eine große Krabbe. Die Hände am Mund begann er zu rufen,
»Kommet, kommet alle! Folgt dem Moses! Kommet rasch, ohne Zögern! Er befiehlt, ihm zu folgen! Rasch, rasch!«
Als Moses dem Volke mit mächtiger Gebärde über seinen Stab hinweg den Weg durch das tobende, geteilte Meer wies, schraken sie zurück, als wollten sie fliehen. Im Tosen der Wogen und im Brausen des Sturmes hörte er ihr Geschrei.
»Er ist wahnsinnig! Seht ihr, was er will? Wir gehen nicht hin! Das Wasser wird uns verschlingen! Dort ist der Tod! Wir gehen nicht! Er soll der Pharao uns töten!«
Plötzlich löste sich jemand aus der Menge. Es war ein Weib. Im ersten Augenblick schien sie Moses wie ein Kind. Schmächtig, klein, hielt sie eine kleine Trommel in der Hand. Sie hob sie über den Kopf und schlug mit dem Handrücken darauf. Aus der Menge rief ein junger Mann ängstlich,
»Ihr nach!«
»Tama, Tama, was willst du? Komm zurück!« Sie antwortete nicht und wandte sich auch nicht um. Sie stellte sich vor das Volk, ihre Trommel in der Hand. Sie schlug darauf und schüttelte sie. Das Geschrei der Menge verstummte. Alle Augen wandten sich dem Mädchen zu, und sie ließ nicht ab zu trommeln. Auf einmal warf sie die Trommel weg. Sie blickte auf und begann unerwartet zu singen. »Der Gott deiner Väter wird dir zu Hilfe eilen. Der Allmächtige wird dich immer beschützen. Der alte Segen Jakob, das nicht mehr verstandene, aber von geheimer Macht trächtige Lied, das aus dem Erbe der Väter in ihnen geblieben war, übte seinen Zauber auf sie aus. Wie es ihnen in den schwersten Stunden Mut einflößte, so zwang es jetzt auch ihre Ängste nieder. Andere Frauen und Mädchen stimmten ein. Er gibt dir mehr, als ein fruchtbarer Hügel gibt, und mehr als das schattigste Tal. In seinem Segen liegt die Ewigkeit. Immer mehr Frauen und dann auch Männer schlossen sich dem Gesange an. Anfangs vom Brausen des Meeres übertönt, wurde er immer mächtiger und siegte endlich über Sturm und Flut. Das Volk, von dem Lieder ergriffen, folgte erst langsam, dann entschlossen dem voranschreitenden Moses. Als sie schon nahe am Wasser standen, drohte das tosende Meer von neuem ihre Stimmen zu ersticken. Jetzt aber sangen sie schon alle. Sie zitterten, als das Meer zu ihren Füßen aufschäumte und Gischt in ihre Gewänder schlug, aber sie wichen nicht zurück. Singend betraten sie die schmale Felsenschwelle. Wütende Wellen zerstäubten nasse Nebel über ihren Köpfen. Ihre Füße glitten von Steinen und Meerespflanzen ab. Trotzdem blieben sie nicht stehen, sie gingen vorwärts, mitten durchs Meer.